Schweigen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Schweigen ist Macht. Schweigen kann unerträglich sein. Doch was ist, wenn Gott das Schweigen verordnet? Es gibt ja sowas wie die Schweigepflicht. Advent ist Wartezeit. Heute Morgen wollen wir uns eine Geschichte im Neuen Testament ansehen, wo Gott das Schweigen in der Wartezeit verordnet. Und deshalb habe ich den Text in Lukas Kapitel 1, Vers 5 bis 25 mit diesen Worten überschrieben. Wartezeit, wenn Gott das Schweigen verordnet. Schlag mit mir das Lukas-Evangelium auf. Lukas Kapitel 1, Vers 5 bis 25. Lukas schreibt ein Evangelium. Er schreibt die Geschichte von Jesus auf. Er ist selber nicht Jude. Er hat gut recherchiert, um glaubwürdig die Geschichte von Jesus zu überliefern. Die Geschichte von Johannes, der Vorläufer von Jesus, der Vorbote von Jesus, wird nur hier bei Lukas so ausführlich erzählt. Und der erste Abschnitt, die Verse 5 bis 10, beschreiben uns hier, wenn Gott schweigt, warten wir. Lass uns zusammen diesen Text lesen. Da heißt es in Vers 5, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Herodes war König in Israel. Er regierte ungefähr 37 bis 4 vor Christus und war ein grausamer und furchtbarer König. Er ist übrigens für den Kindermord in Bethlehem verantwortlich gewesen. Aber er hat eben neben vielen grausamen Dingen, die er angerichtet hat, auch sehr viel gebaut. Also bis heute, wenn man durch Israel fährt, sieht man Ruinen aus der Zeit von dem Herodes den Großen. Er hat den Tempel auch erneuert. Er hat den Tempel so aufgebaut, dass der Tempel in Jerusalem zu den 7 Weltwundern in der Antike gehörte. Und man sagte damals im Volksmund, wer den Tempel in Jerusalem noch nicht gesehen hat, der hat noch nichts Schönes in dieser Welt gesehen. Und die Geschichte, die wir hier lesen, die spielt sich genau da ab. Hier in diesem Tempel, den Herodes umbauen hat lassen. Es ist ein alter Priester namens Zacharias, der hier erwähnt wird. Zacharias und Elisabeth waren beide Nachkommen von dem Aaron. Aaron war der Sohn von Mose und Aaron wurde zusammen mit seinen Söhnen, bitte? Entschuldigung, ja, danke. Ich wollte nur gucken, ob er aufpasst. Aaron war der Bruder von Mose und er war von Gott als Priester eingesetzt. Er und seine Söhne sollten als Priester eingesetzt werden und alle Nachkommen von Aaron sollten eben zu diesem priesterlichen Geschlecht oder zu dieser priesterlichen Familie gehören. Nun war es aber so, dass innerhalb von kurzer Zeit eine große Nachkommenschaft entstand. Und bereits zu der Zeit von David, so lesen wir in 1. Chronik Kapitel 24, wurde die ganze priesterliche Familie eingeteilt in 24 Abteilungen, in 24 Ordnungen. So dass die nicht ständig alle im Einsatz waren, sondern sich abgewechselt haben. Sie waren jeweils eine Woche im Einsatz. Eine Abteilung war eine Woche im Einsatz. Von Sabbat bis Sabbat hatten sie ihren Dienst. Und danach hatten sie frei, bis sie dann wieder an der Reihe waren. Wenn man 24 Abteilungen hat, dann kann man sich das schnell errechnen. Ungefähr zweimal im Jahr war jede Abteilung oder auch Ordnung mit dem Priesterdienst dran und waren im Einsatz. Man weiß aus außerbiblischer Literatur, dass zur Zeit von Jesus oder zur Zeit, als Zacharias und Elisabeth zu diesem priesterlichen Dienst verpflichtet waren, eine Abteilung ungefähr 800 Priester hatte. Das heißt, man war also mit 800 Priestern an diesem priesterlichen Dienst beteiligt und deshalb war die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der Priester, und es gab nur einen Priester, der das Räucheropfer bringen sollte im Tempel, während alle anderen draußen waren, dass man als Priester für diese Aufgabe ja gewählt wurde. Deshalb war es sehr unwahrscheinlich, dass Zacharias diese Aufgabe bekommen würde. Aber durch das Los, so lesen wir gleich im Text, bekam er diese verantwortungsvolle Aufgabe. Also es war ein relativ großes Team, das hier beschäftigt war. Wenn man 800 mal 24 rechnet, dann kommt man auf 19.200 Priester, die da so ihren Dienst versahen. Und deshalb stellt sich ja natürlich auch so die berechtigte Frage, warum muss Lukas so explizit diesen Zacharias auch noch mit Namen nennen? Nun, das erklärt Lukas, indem er uns in Vers 6 schreibt, sie aber, nämlich Zacharias und Elisabeth, die ebenfalls aus der Familie Aarons, also aus der priesterlichen Familie, aus der priesterlichen Tradition stammte, die beide waren gerecht und fromm vor Gott, heißt es hier in Vers 6, und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn unterhand. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal, oder? Also das war nicht irgendjemand. Versteht ihr? Sie waren nicht nur religiös aktiv, sondern sie waren auch gläubig und fromm. In einer priesterlichen Familie geboren zu sein, heißt noch lange nicht, dass man auch fromm und gottesfürchtig ist. Das lehrt uns die Geschichte, wenn wir die Söhne von Aaron kennenlernen, nämlich Nadab und Abihu, die bereits in der Zeit, als sie zu Priestern von Gott eingesetzt wurden, etwas taten, was Gott nicht gefällt und dann mit dem Tod bestraft wurden. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, dass man in einer priesterlichen Familie geboren wird und dann auch fromm und gerecht und gottesfürchtig lebt, ist gar nicht so groß und auch nicht selbstverständlich. Leider gibt es das auch heute. Leider gibt es auch Pastoren und Pfarrer, die heute einfach nur einen Job machen auf der Bühne. Sie sind persönlich gar nicht in dieser intimen und persönlichen Beziehung zu Gott. Sie glauben zum Teil auch gar nicht, was sie da vorne sagen. Sie lesen die Bibel auch nicht für sich. Sie haben das einfach nur studiert und machen jetzt ihren Job. Und so war es auch damals. Das heißt, es gab zwar viele Priester, die ihre Aufgabe am Tempel taten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie selber gottesfürchtig und fromm waren, war gar nicht so gegeben. Warum war es denn so besonders, dass Zacharias und Elisabeth, dass sie so fromm waren und alle Satzungen und Gebote des Herrn hielten? Nun, weil seit 400 Jahren Gott nicht mehr gesprochen hatte. Seit 400 Jahren schwieg Gott. Wisst ihr, diese 400 Jahre, die sind in meiner Bibel nur eine Seite lang. Das Alte Testament vom Neuen Testament ist nur eine Seite entfernt, richtig? Aber diese eine Seite in meiner Bibel sind 400 Jahre in der Geschichte Israels gewesen. Das letzte Buch, der letzte Prophet, der gesprochen hat, war der Prophet Malachi. Und dann redete Gott für 400 Jahre nicht mehr direkt zu seinem Volk durch Propheten. Und dennoch, obwohl Gott nicht mehr direkt durch Propheten sprach, hatte Zacharias und Elisabeth das Wort Gottes. Sie hatten ja immer noch die 10 Gebote, richtig? Die 10 Gebote waren ja da. Es war ja nicht so, dass Gott gar nichts mehr gesagt hätte, sondern er sprach nicht direkt zum Volk, aber er hatte ihnen doch die 10 Gebote gegeben. Und was lesen wir hier? Zacharias und Elisabeth haben diese 10 Gebote gehalten. Sie hatten, auch wenn Gott seit 400 Jahren nicht mehr gesprochen hatte, sie hatten ja immer noch die Gesetze, wie sie opfern sollten, wie sie sich verhalten sollten. Das heißt, sie hatten ja noch die Gesetze des Alten Testaments, die 5 Bücher Mose. Und was taten Zacharias und Elisabeth? Sie hielten sich an diese Gesetze. Sie taten, was Gott ihnen vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden gesagt hat. Sie hielten sich an diese Gebote und Gesetze. Deshalb waren sie fromm. Obwohl Gott schwieg, warteten sie auf Gott und taten, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie hatten auch immer noch die Verheißungen. Gott hatte einen Messias verheißen. Gott hatte versprochen, sein Volk zu erlösen. Sie selbst lebten in tragischen Umständen. Sie wurden von grausamen Herrschern beherrscht. König Herodes, wie vorhin schon gesagt, war ein grausamer Herrscher in Israel. Man liest von ihm in der Literatur, dass es besser gewesen sein soll, ein Schwein in seinem Hof gewesen zu sein, als sein eigener Sohn, weil er seine Kinder grausamer behandelt hat als die Tiere im Stall. Er hat seine Söhne zum Teil grausam hinrichten lassen. Er hat seine Lieblingsfrau einfach umbringen lassen, weil er eifersüchtig auf sie war. Einige Tage später, so liest man in der Literatur, wurde er fast wahnsinnig, weil er sich wieder nach seiner Frau sehnte. Er ließ die Henker kommen und verurteilte sie zum Tode. Und so wurden die Henker, die er vorher beauftragt hatte, seine Frau umzubringen, wurden sie umgebracht. Ein grausamer Herrscher, unter dem auch das Volk Israel litt. Das Römische Reich hat die Menschen in Israel ausgebeutet durch Steuer und Arbeitsleistung. Bestraft wurden sie durch Auspeitschung und Kreuzigung. Israel litt unter dieser Gewalt. Die Sehnsucht nach dem Erlöser wuchs, die Hoffnung sank. Es schien immer unwahrscheinlicher und immer unglaubwürdiger, dass der Gott Israels nochmal reden würde und handeln würde. Wenn Gott schweigt, warten wir. Zacharias und Elisabeth tun in dieser Zeit nichts anderes, als was Gott ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen. Gottes Schweigen wirft sie nicht aus der Bahn. Sie halten die Gebote Gottes, sie halten am Glauben fest, sie vertrauen dem Gott, den sie erwählt haben, und sie lassen Gott nicht fallen. Lukas sagt uns aber auch noch, dass Gott nicht nur im Volk Israel schwieg, sondern dass er auch im Leben dieses Ehepaars geschwiegen hat. Dieses Ehepaar hat zu Gott gebetet und Gott schwieg. Lest mit mir ab Vers 7. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Es steht was lapidar hier da, Elisabeth war unfruchtbar. Doch was das für diese Frau bedeutete, war im damaligen Zeitalter eine Tragödie. Es ist auch heute für viele junge Menschen ein schwerer Schicksalsschlag, wenn man keine Kinder bekommen kann. Doch damals war das in der Gesellschaft auch noch eine Schande, wenn man keine Kinder hatte. Oft wurden kinderlose Ehepaare benachteiligt. Man sah es als eine Strafe Gottes an. Wenn wir das Alte Testament lesen, wissen wir, wie Hannah, die später den Samuel bekam, wegen ihrer Kinderlosigkeit ständig geweint hat. Rahel, die Frau von Jakob, wurde fast wahnsinnig, als sie kein Kind bekam. Sie sagt zu ihrem Mann, so lesen wir in 1. Mose Kapitel 30, Vers 1, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Wie oft haben Zacharias und Elisabeth für ein Kind gebetet? Sie haben ihre Kollegen gesehen, die vielleicht viel weniger fromm und gottesfürchtig waren, die bekamen Kinder. Aber ihr Gottvertrauen wurde scheinbar nicht belohnt. Wenn Gott schweigt, warten wir. Warten kann eine Qual sein. Erst recht, wenn wir nicht wissen, ob sich das Warten lohnt. Als der gerechte Hiob von Gott geprüft wurde und mit Krankheit geschlagen wurde, da sagt seine Frau, die Frau von Hiob, zu ihm, vergiss Gott und stirb einfach. Hiob aber blieb Gott treu. Das Schweigen Gottes auszuhalten, das ist wahrer Glauben. Das ist wahrer Glauben. Auf Gott zu warten, wenn Gott schweigt. Das Schweigen Gottes als Reden Gottes zu verstehen, das ist die echte Gottesbeziehung, in der wir mit Gott stehen und die Elisabeth und Zacharias erlebten. Wenn Gott schweigt, dann redet er. Wisst ihr, was mich an der Weihnachtsgeschichte so begeistert? Die Geschichte beginnt mit Menschen, die trotz allen äußeren Umständen und persönlichen Widrigkeiten gottesfürchtig und gläubig waren. Diese Menschen hat Gott schon damals gesucht und nach diesen Menschen hält Gott heute immer noch Ausschau. Hier sind es Elisabeth und Zacharias. Später lesen wir, dass auch Josef und Maria gottesfürchtig und fromm waren. Gott hat immer wieder Menschen, die ihm die Treue gehalten haben, gesucht und ihnen sein Wort anvertraut. Wenn Gott schweigt, warten wir. Wir laufen nicht weg, wir geben nicht auf, wir warten auf ihn. Wir lesen nämlich in Vers 8, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, ich habe das ja eben erklärt, mit diesen Ordnungen, eine Woche waren sie im Dienst, dann waren sie wieder frei für die nächsten 23 Wochen, bis sie dann wieder an der Reihe waren, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf. Das heißt, wer das Räucheropfer im Tempel bringt, wurde durch das Los bestimmt. Und Zacharias trifft das Glück oder trifft eben dieses Los. Er darf in den Tempel gehen. Er alleine geht in den Tempel, um das Räucheropfer zu bringen. Alle anderen bleiben draußen. Das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Unbeirrt von den Umständen geht Zacharias, der Mann Gottes, dessen Name ein Lebensprogramm ist. Zacharias heißt nämlich, der Herr gedenkt. Der Herr gedenkt. Gott vergisst uns nicht. Gott denkt an uns. Er geht seiner Aufgabe nach und tut das, wofür er bestimmt worden war. Also bei fast 20.000 Priestern war es eben eher unwahrscheinlich, dass man das Vorrecht hatte, im Heiligtum einmal im Leben das Räucherwerk anzuzünden. Doch Zacharias hat diesen Moment erlebt. Zacharias hat dort mit Gott geredet. Aber was hat er dort Gott gesagt? Natürlich hätte Zacharias Gott anklagen können, sagen können, Gott, warum hast du all das Leid in meiner Familie zugelassen? Warum lässt du dieses Leid in unserem Volk zu? Wann wirst du endlich den Messias schicken? Seit 400 Jahren warten wir auf dein Reden. Beginn doch wieder einmal zu reden. Er hätte Gott anklagen können, wie der Prophet Jeremia. Wenn wir das Buch Klagelieder lesen, das Buch heißt ja schon so, oder? Das heißt Klagelieder. Da beklagt sich einer bei Gott. Und das ist kein geringerer als einer der größten Propheten des Alten Testaments. Und wir lesen in Klagelieder Kapitel 3 von Jeremia, wie er Gott bei Gott beklagt und sagt, und wenn ich auch schreie, Vers 8, und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er, nämlich Gott, sich die Ohren zu vor meinen Gebeten. Doch Zacharias tut, was Gott von ihm verlangt. Er erfüllt einfach die priesterliche Pflicht, während das Volk draußen betet. Elisabeth und Zacharias waren nicht die einzigen, die auf Gott warteten. Es waren vielleicht Dutzende, Hunderte, vielleicht waren es sogar Tausende, die draußen standen und mitgebetet haben. Wenn Gott schweigt, warten wir. Heute warten auch wir. Wir feiern Advent und wir warten nicht nur auf Weihnachten, sondern wir Christen warten auch auf die Wiederkunft des Herrn. Auch wir haben heute eine Zusage von Gott. Nein, diese Zusage hat Gott uns nicht gestern oder vorgestern gegeben. Diese Zusage hat Gott uns vor 2000 Jahren gegeben. Und seit 2000 Jahren warten die Christen, dass Jesus wiederkommt. Und es gibt Menschen, schon zur Zeit Jesu, beziehungsweise zur Zeit der ersten Gemeinde, schon damals sagten die Menschen, wo bleibt denn dieser Jesus? Warum kommt er nicht? Warum handelt er nicht? Aber wir warten. Wir warten, weil er vor 2000 Jahren gesagt hat, er wird wiederkommen. Und wir warten auf das, was Gott uns versprochen und verheißen hat. Das heißt, wenn Gott heute schweigt, dann redet er. Denn er hat bereits geredet. Er hat zu uns gesprochen. Nicht immer verstehen wir Gott. Nicht immer wissen wir, wann Gott eingreifen und handeln wird. Nicht immer wissen wir, warum Gott Dinge zulässt, die in dieser Welt passieren. Zum Beispiel, warum lässt Gott all das Leid zu? Warum musste diese Flut im letzten Sommer hier in Deutschland passieren? Warum der Tornado in den USA in den letzten Tagen? Was ist da passiert? Warum lässt Gott das zu? Warum verhindert Gott solches Unglück nicht? Warum werden auch Christen davon verletzt? Ja, warum sind auch Christen davon betroffen? Warum schweigt Gott, dass über 1000 Kinder im Mutterleib jedes Jahr hier allein in Deutschland getötet werden? Warum schweigt Gott dazu? Warum guckt Gott weg, wenn Frauen brutal vergewaltigt werden, auch leider Gottes in unserem Land? Wo ist Gott in dieser ganzen Corona-Situation? Warum handelt Gott nicht? Wo ist Gott in all dem persönlichen Leid? Ich weiß ja nicht, mit welcher persönlichen Last du heute Morgen hier im Raum sitzt oder uns zuschaust. Vielleicht hast du eine persönliche Not und du hast den Eindruck, Gott schweigt. Gott schweigt. Er sagt nichts. Er reagiert nicht. Er gibt dir keine klare Anweisung oder keine klare Antwort. Vor kurzem starb ein liebevoller und gottesfürchtiger russlanddeutscher Gemeindeleiter an Corona. Als er auf die Intensivstation kam, kamen die Enkelkinder jeden Tag zu der Oma, um mit ihr für den Opa zu beten, den sie so lieben. Sie weinten und flehten Gott an, dass er ihnen den Opa erhält. Sie hatten von anderen gehört, die gesund geworden sind, obwohl sie auf der Intensivstation waren. Und so beteten sie jeden Tag bei der Oma auf Knien für ihren Opa. Eine Zeit lang schien es so zu sein, dass es besser wird mit dem Opa. Und sie freuten sich, dass Gott ihre Gebete hört. Doch ganz plötzlich verschlechterte sich der Zustand und der Opa, der liebe Gemeindeleiter, verstarb vor wenigen Tagen. Wo ist Gott? Warum schweigt er? Wenn Gott schweigt, warten wir. Wir warten auf sein Reden und Handeln. In den 400 Jahren des Schweigens hatte Israel immer noch die Gebote Gottes. Gott hat zwar nichts Neues mehr gesagt, aber sie hatten ja das Wort Gottes und sie konnten sich auf Gott verlassen. In den 400 Jahren des Schweigens hatte Israel die Verheißungen und sie wussten, dass Gott irgendwann handeln wird. In den 400 Jahren des Schweigens hatte Israel das Wort Gottes, aber Israel hat immer und immer und immer wieder Gott und sein Wort vergessen. In Psalm 50 lesen wir das. In Psalm 50 lesen wir: Wenn du einen Dieb siehst, so sagt Gott zum Volk Israel, wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit Ehebrechern. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Du tust und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Gott sagt, ich schweige. Und du denkst, wenn ich all das Böse tue, dann muss Gott vermutlich damit klarkommen. Vielleicht findet er das sogar gut. Vielleicht ist das ja gar nicht so gemeint, wie das da im Gesetzbuch steht. Du denkst, ich bin so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreif es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe und kein Retter ist mehr da. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Francis Schaeffer schrieb ein Buch und er schweigt nicht. Das, was wir oft als Schweigen Gottes empfinden, ist Gottes deutliches Reden zu uns. Ja, auch wir leben in einer Zeit, wo Gott keine Neuoffenbarung uns mehr schickt. Und wenn Gott sich durch Träume oder durch Visionen Menschen zeigt, dann nur immer auf der Basis und auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Das, was Gott einmal gesagt hat, das gilt. Er hat sich zuletzt in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart und nachdem die Bibel abgeschlossen worden ist als vollkommenes Buch der Wahrheit, hat Gott sein Wort uns gegeben. Und das ist, was Gott uns heute zu sagen hat. Ich habe mich beim Bibellesen manchmal gefragt, warum hat Gott bei Adam und Eva nicht eingegriffen, als die zwei versucht wurden zu sündigen? Warum ist Gott nicht dazwischen? Gott war doch da, der hat das doch nicht verpasst, diese Versuchungssituation, oder? Gott war doch sowieso die ganze Zeit im Gespräch mit den beiden. Der hätte doch dazwischen gehen können, sagen, Eva, der Teufel will dich hier gerade verführen, lass dich nicht verführen, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Ich habe euch gesagt, von dieser Frucht dürft ihr nicht, wieso hat Gott geschwiegen? Wieso hat Gott nicht geredet, als Adam dann von dieser Frucht gegessen hat? Er hätte den Adam doch davon abhalten können, sagen, Adam, das darfst du nicht tun. Wo war Gott in dieser Situation? So fragen Menschen heute, wo ist Gott in all diesem Leid? Wo war Gott im Garten Eden? Nun, die Antwort fehlt uns. Die Bibel sagt uns nicht, warum Gott nicht eingegriffen hat. Aber wenn wir die Bibel lesen, erklärt die Bibel die Situation. Gott hat einmal gesprochen und jetzt erwartet er von uns Gehorsam. Jetzt erwartet er von uns, dass wir tun, was er sagt. Wir sind keine Marionetten bei Gott, dass er uns einfach fernsteuert, dass er uns einfach dazwischen geht, sondern Gott hat uns als freie Menschen geschaffen, die sich für das Gute oder für das Böse entscheiden können. Und in dieser Weise hat Gott es dem Menschen überlassen, wie er auf Gottes Wort reagieren wird. Und Gott schwieg im Garten Eden, weil nun war der Mensch gefragt, nach Gottes Gebot zu handeln. Deswegen ist Gott nicht dazwischen gegangen und hat den Menschen auf diese Weise nicht bevormundet oder ihm etwas verboten, sondern er hat es gesagt und nun sollte der Mensch entsprechend handeln. Jesus wird wiederkommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jesus wird wiederkommen. Die Frage ist nur, glaubst du diesem Wort? Oder denkst du, weil er seit 2000 Jahren schweigt und bis jetzt nicht wiedergekommen ist, wird das vermutlich auch nicht mehr eintreffen? Wer weiß, ob er kommen wird? Wer weiß, ob er seine Verheißungen erfüllen wird? Wenn Gott schweigt, warten wir. Wir warten so, wie Zacharias und Elisabeth, die gewartet haben, egal wie widrig und unerträglich die Umstände waren. Doch dann kommt plötzlich die Wende. Hier kommt jetzt die Wende. Ab Vers 11 lesen wir, Gott redet. Gott redet und zwar sehr direkt und unmittelbar. Doch wenn Gott redet, zweifeln wir. So lesen wir es hier in diesem Abschnitt. Lest mit mir ab Vers 11. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Das musst du dir vorstellen, der Mann ist allein im Tempel. Und plötzlich steht da jemand neben ihm. Weißt du, geh mal in den Keller. Ja? Und du denkst, du bist alleine. Und du denkst, ich kann ja hier im Dunkeln schnell eine Wasserflasche rausholen. Und dann steht da jemand neben dir. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Ich würde losschreien, garantiert. Ich würde losbrüllen, weil wenn du niemand da in dem Raum erwartest und dann steht da jemand neben dir an der rechten Seite, heißt das hier explizit. Das heißt, der Zacharias muss nachher erzählt haben, gesagt, hier, der stand rechts neben mir. Ich habe nicht gesponnen, ich habe auch nicht geträumt, der war wirklich da. Deshalb, Lukas berichtet das genauso. Er erschrak und Furcht fiel über ihn. Also der hat sich förmlich da in die Hose gemacht vor Schrecken. So sehr, dass Lukas das auch wieder berichtet. Und der Engel hat natürlich gut reden. Sagt, fürchte dich nicht. Ja, super. Du hast gut reden. Du wusstest Bescheid, dass du kommst. Aber ich habe mit dir nicht gerechnet hier in diesem Moment. Fürchte dich nicht, Zacharias. Wisst ihr, dieses Wort fürchte dich nicht kommt immer und immer wieder vor in der Weihnachtsgeschichte. Ist euch das aufgefallen? Gott sagt dieses fürchte dich nicht zu Maria, die auch erschrak, als sie den Engel sah. Dieses fürchte dich nicht, sagt Gott zu Josef, als er im Traum geträumt hat von Gott. Dieses fürchte dich nicht, sagten die Engel zu den Hirten, die auch völlig baff waren, als sie diese Erscheinung da am Himmel sahen. Fürchte dich nicht, sagt Gott heute zu dir, heute Morgen. Ich weiß nicht, mit welcher Angst du gerade unterwegs bist. Vielleicht ist das die Angst, krank zu werden, die Angst vor der Zukunft, vielleicht hast du berufliche Ängste. Ich weiß nicht, was dich gerade persönlich beschäftigt. Ich kenne meine Ängste. Und dieses fürchte dich nicht, das galt nicht nur damals dem frommen Zacharias, sondern das gilt dir und mir heute. Fürchte dich nicht. Da ist ein Größerer mit uns unterwegs. Da ist einer da, der unser ganzes Leben in der Hand hält. Du sollst ihm den Namen Johannes geben, sagt hier der Engel. Schau mal, denn dein Gebet ist erhört. Dein Gebet ist erhört. Bei Gott geht kein Gebet verloren. Auch wenn du seit Jahren für etwas betest und du hast den Eindruck, Gott hört meine Gebete nicht und du dich vielleicht so ähnlich wie der Jeremia fühlst, dass deine Gebete nur bis zur Decke gehen und weiter kommen deine Gebete nicht, sei dir dessen sicher, deine Gebete werden gehört und sie werden erhört. Und deine Frau Elisabeth, sagt Engel, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen Johannes geben. Johannes ist hier wieder ein Name mit Programm. Gott hat Gnade erwiesen, heißt dieser Name. Und wie passend spricht dieser Name in diese Situation hinein. Nach 400 Jahren des Schweigens beginnt Gott wieder zu reden. Und zwar zu Menschen, die gottesfürchtig sind, die auf Gott gewartet haben, die eben dieses Schweigen Gottes ertragen und ausgehalten haben. Und jetzt redet Gott. Er wird handeln. Er wird handeln und er wird Gnade erweisen an allen Menschen. Und Johannes, der Vorbote von Jesus, er wird den Weg für Jesus vorbereiten, damit alle letztendlich Gottes Gnade erfahren dürfen. Vers 14, und du wirst Freude und Wonne haben. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das heißt, da waren vermutlich auch andere Menschen noch aufgeregt und sehr gespannt, dass vielleicht Gott doch nochmal im Leben dieser beiden handeln wird. Und die haben sich mitgefreut, als sie dann mitgekriegt haben, dass Elisabeth schwanger geworden ist. Aber es geht nicht nur um die Menschen, die unmittelbar um die zwei herum waren, sondern insgesamt. Johannes hat Freude gebracht in das Leben der Menschen, weil Menschen bereit waren, umzukehren, ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Und dann lesen wir, hier ist die Beschreibung dessen, wer Johannes ist. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also, es würde jetzt den Rahmen hier dieser Predigt sprengen, auf diese Beschreibung des Johannes einzugehen. Doch ich will ganz kurz festhalten, hier schließt sich der Kreis. Der Vorbote Jesu wird kommen. Er kommt in der Kraft und im Geist des Elia. Im letzten Buch der Bibel, in den letzten Zeilen des Alten Testaments, da heißt es in Kapitel 3 des Malachi-Buches: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und diese letzten Worte nutzt der Engel, um Zacharias vorzubereiten auf die Geburt von Johannes. Die letzten Worte vor 400 Jahren werden zu den ersten Worten Gottes, indem Gott eine neue Offenbarung dem Volk Israel schenkt. Leider haben bis heute viele Juden Jesus als Messias nicht anerkannt und haben ihn nicht angenommen. Deshalb ist auch heute immer noch das Warten im Judentum auf den Messias mit dem Warten auf den Propheten Elia verbunden. Also Johannes war nicht Elia, aber er kam im Geist und mit der Kraft des Elia. Und so wird er von Malachi angekündigt. Und in dieser Weise warten Juden bis heute auf den Elia. Es gibt den sogenannten Elia-Stuhl. Das heißt, bei bestimmten Feierlichkeiten wird ein Stuhl freigehalten. Falls Elia kommt, soll er einen Platz bei uns am Tisch haben. Oder es gibt den sogenannten Elia-Becher. Das heißt, bei bestimmten Festen wird ein Becher gefüllt mit Wein und der wird stehen gelassen, der wird nicht angerührt. Falls Elia jetzt kommt, werden wir ihn hier begrüßen und er hat ein Getränk, das wir bringen. Es gibt das Elia-Lied und so weiter. Es gibt verschiedene Rituale und verschiedene Zeremonien, die man macht, um eben an diesen Elia zu erinnern. Aber hier sagt der Engel Gabriel zu Zacharias: Der Johannes, den Elisabeth zur Welt bringen wird, das ist der Vorbote, das ist der Elia, der wiederkommen soll, um hier sein Volk auf den Weg zu bringen und vorzubereiten für den eigentlichen Messias. Wir lesen ab Vers 18 weiter. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Wir sind raus aus dem zeugungsfähigen Alter. Gott, was tust du hier mit uns? Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast, die erfüllt werden soll zu ihrer Zeit. Jetzt verordnet Gott das Schweigen. Zacharias, du wirst stumm werden, du wirst nicht mehr reden können, weil du mir nicht geglaubt hast. Mich tröstet diese Geschichte etwas. Wir lesen nämlich eingangs, dass die beiden fromm und gottesfürchtig waren, dass sie alle Gebote hielten. Aber es gibt trotzdem, auch im Leben von Zacharias, Momente, wo er Zweifel hat. Wie kann und will und wird Gott handeln? Das heißt, auch wenn du mit Jesus seit vielen Jahren unterwegs bist, kann es auch in deinem Leben dazu kommen, dass du Zweifel bekommst und dich fragst: Wird Gott mich erhören? Wird Gott wirklich das tun, worum ich bitte? Diese Zweifel kommen und sie sind natürlich. Wir lesen nämlich von den 11 Jüngern. Obwohl sie mit Jesus die ganze Zeit unterwegs waren, 3 Jahre, sie haben Wunder über Wunder gesehen. Sie haben die ganzen Reden und Predigten von Jesus gehört. Sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie haben gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Sie haben ihn als Auferstandenen erlebt. Und dann heißt es in Matthäus 28, Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, das heißt eingeladen hatte. Vers 17, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. So lang mit Jesus unterwegs gewesen und trotzdem immer wieder noch einen Restzweifel im Herzen. Auch wir leben jenseits von Eden. Auch wir leben in einer gefallenen Welt. Auch wir wissen, dass Jesus sein Wort halten wird. Und dennoch gibt es immer wieder in unserem Leben Momente, wo wir vielleicht Zweifel haben. Doch, wenn Gott redet, dann meint er das, was er sagt. Wisst ihr, wir lesen in Lukas Kapitel 16 von der Geschichte, wie der arme Lazarus gestorben ist und der reiche Mann. Und dann im Jenseits reden die beiden miteinander, beziehungsweise der reiche Mann redet mit dem Abraham und sagt: Abraham, schick Lazarus zurück auf die Welt, damit meine Brüder nicht an den Ort der Verdammnis kommen, wo ich gerade bin. Und dann lesen wir in Lukas 16, Vers 29, Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Der Reiche aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Schenk doch dieses Wunder, rede doch direkt zu diesen Menschen. Abraham aber sprach zu ihnen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Schaut, das Wort, das Gott uns gegeben hat vor 2000 Jahren, ist genug für unseren Glauben. Es ist genug, das, was Gott gesagt hat. Wir brauchen keine zusätzliche Offenbarung. Du brauchst nicht warten, bis Gott dir im Traum begegnet oder dir irgendeine Stimme schickt. Vertrau einfach dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und lass diese Zweifel. Und dennoch lesen wir, dass Menschen zweifeln, wenn Gott redet. So auch hier Zacharias. Aber Gottes Reaktion ist: Du wirst stumm werden. Vers 21. Wenn wir schweigen, handelt Gott. Während Zacharias stumm ist, beginnt Gott seine Geschichte mit Israels fortzusetzen. Wir lesen ab Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber rauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, das heißt diese eine Woche, wie ich das vorhin erklärt habe, als sie ihren Dienst in Jerusalem im Tempel vollbracht hatten, ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Das, was Gott verheißen hat, hat er auch getan. Und sie hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Das heißt, sie betet Gott an, dass diese für die damalige Zeit so peinliche Situation der Kinderlosigkeit überwunden ist. Gott hat Zacharias zum Schweigen gebracht. Es ist Gottes gnädiges Handeln an uns Menschen, wenn wir schweigen, redet nämlich Gott. Und er handelt. Ich kann mir vorstellen, dass Zacharias so unglaublich gerne jetzt den Menschen erzählt hätte, was er dort im Tempel erlebt hat. Er hätte gerne ihnen weitergegeben, was Gott ihm gesagt hat und gesagt hat: So, jetzt könnt ihr mich beim Wort nehmen oder jetzt könnt ihr Gott beim Wort nehmen. Es wird etwas passieren, aber Gott sagt: Du schweigst und ich handle. Und genau das, was Gott ihm verheißen hat, trat ein. Gott kommt nicht zu spät. Gott handelt zu seiner Zeit. Und Gott tut das, was er verheißen hat. Jetzt bleibt noch übrig die Frage: Warum versteckt sich Elisabeth für 5 Monate? Ich habe mich das selbst gefragt beim Lesen, habe in die Kommentare geschaut und die helfen mir nicht wirklich weiter. Der eine Kommentar sagt: Ja, es war ihr so peinlich, dass sie in dem Alter jetzt doch noch schwanger geworden ist. Und sie wollte das nicht ehrlich zugeben und hat sich da erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die anderen sagten, sie hätte das wegen dem Zacharias gemacht, weil jetzt alle Leute sie gefragt haben: Was ist mit deinem Mann los? Warum ist der stumm? Was ist mit dem passiert? Und so hätte sie ja ständig für den Zacharias reden müssen und hat sich auf diese Weise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Manche Kommentare sagen, sie wollte sich in der Stille auf die Geburt vorbereiten. Es war ja immerhin das erste Kind und sie wollte da eine gewisse Ruhe haben, um sich auf dieses erste Kind vorbereiten zu können. Ich kann mir vorstellen, dass Mütter oder Frauen, die schon mal eine Schwangerschaft erlebt haben, hier besser das nachvollziehen können. Ein Kommentar sagte, sie wollte sich zurückziehen, um Gott in diesen 5 Monaten zu preisen. Was ist die Antwort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum sie sich 5 Monate zurückgezogen hat. Was wir aber wissen, ist, dass sie tatsächlich Gott gepriesen hat für das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wenn wir schweigen, dann handelt Gott. Er handelt nach dem, was er verheißen hat. Gott erwartet von uns, dass wir schweigen lernen. Nein, Schweigen kann etwas sehr Negatives sein. Schweigen kann Menschen zerstören. Zum Beispiel gibt es sowas wie Schweigekriege in den Ehen. Da wird Tage, Wochen, ja, ich weiß es von einzelnen Ehepaaren, da wird monatelang nicht mehr miteinander geredet. Schweigen kann unerträglich sein, haben wir am Anfang gesagt. Schweigen ist Macht. Man kann damit Macht demonstrieren, indem man einfach nicht redet. Nein, aber Schweigen kann auch eine Hilfe sein. Manchmal ist es besser, wenn wir einfach den Mund halten. Schaut mal diese Karikatur an. Ich habe hier eine Folie für euch mitgebracht. Dieser tote Fisch in der Fischtheke sagt, wenn ich den Mund gehalten hätte, wäre ich heute nicht hier. Manchmal ist Schweigen besser. Manchmal ist es richtig, wenn wir den Mund halten. Ich denke manchmal für mich, hätte ich das bloß nie gesagt. Hätte ich mir diese Worte gespart, ich hätte Menschen nicht verletzt. Ich hätte manches Unheil nicht angerichtet. Gott fordert sein Volk Israel immer wieder zum Schweigen auf. Als sie durch das Rote Meer zogen, da sagte Gott, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Gott hat Menschen immer wieder in die Stille geholt. Wir lesen das in der Bibel. Jesus selber war für 40 Tage in der Stille. Und Gott hat auch nicht immer geredet. Als Jesus am Kreuz von Golgatha hing und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was war denn die Antwort von Gott? Gott schwieg. Doch wenn Gott schweigt, dann redet er, weil er handelt. Er tut, was sein Plan ist. Vielleicht steht es auch uns gut an, dass wir immer wieder einmal überlegen, dass wir besser schweigen als reden. In dieser Welt wird zu viel geredet, meine Lieben. Auch in dieser Jahreszeit. Es ist mir zu laut. Der Advent ist so hektisch. Es ist so laut. So viele Menschen wissen, was Gott mit der Flut beabsichtigt, was Gott mit Corona beabsichtigt, was Gott im persönlichen Leid von Menschen, was Gott dazu sagen hat. Manchmal wäre es ganz gut, wenn wir einfach nur schweigen würden. Wisst ihr, wann die Freunde von Hiob alles richtig gemacht haben? Als sie den Mund gehalten haben. Als sie einfach nur 7 Tage schweigend neben Hiob saßen. Als sie den Mund gehalten haben. Als sie anfingen zu reden, da haben sie nur noch Falsches geredet und mussten am Ende sich dafür entschuldigen. Es steht uns manchmal einfach an, vor Gott zu schweigen. Und diesen Gott, der nicht schweigt, sondern immer wieder redet, handeln zu lassen. Ich hatte einen Dozenten im Studium, der hat zu uns Studenten Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn ich meine Predigt geschrieben habe, dann nehme ich mein Manuskript, ich lege es aufs Sofa und dann knie ich hin vor diesem Manuskript und sage, lieber Gott, ist das, was du am Sonntag der Gemeinde sagen willst? Sind das deine Worte oder sind das nur meine Worte? Und der Dozent sagte zu uns Studenten, meine größte Angst im Dienst ist die, dass ich rede und Gott schweigt. Dass ich rede und Gott schweigt. Mein Lieben, warten wir darauf, dass Gott redet. Und reden wir nur das, was er uns sagt und was er von uns erwartet, dass wir sagen sollen. Und ansonsten tut es uns gut, wenn wir auch einfach mal schweigen können und auf Gott warten können. Und Gott wird handeln. Gott wird wiederkommen. Das ist garantiert. So wie er damals im Garten Eden geschwiegen hat, aber sein Wort galt. So wie er in den 400 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament geschwiegen hat, aber das Gebot und die Gesetze und die Verheißungen galten. So könnte man auch sagen, schweigt Gott seit 2000 Jahren, er ist noch nicht wiedergekommen. Aber er wird seine Verheißung erfüllen, er wird wiederkommen und dann werden wir alle vor seinem Thron uns beugen. Und wir werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der Messias ist und wir werden ihn anerkennen, wer er ist. Und deshalb laden wir dich heute ein, ob du nun uns über Livestream zuschaust oder hier im Raum bist. Wir laden dich ein, anerkenn Jesus Christus als den wahren Messias, der in die Welt gekommen ist, um uns von der Sünde zu befreien. Er möchte in dein Leben hineinreden. Er will manchmal in dein Leben hineinreden, indem er schweigt. Und wir warten. Und wenn er redet, dann sollten wir nicht zweifeln. Und wenn wir schweigen, dann handelt er. So möchte Gott in dein Leben hineinreden. Und das ist Advent. Das ist Wartezeit. Das ist unsere Wartezeit auf Jesus. Komm zu Jesus und warte gemeinsam mit der ganzen Gemeinde auf seine Wiederkunft. Denn das ist garantiert. Er wird wiederkommen. Und in dieser Zeit wollen wir schweigen und auf ihn warten. Amen.